Rainer Maria Rilke, der Goldschmied. Warte langsam, droh ich jedem Ringe und vertröste jedes Kettenglied. Später draußen kommt das, was geschieht. Dinge, sag ich, Dinge, 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 wenn ich schmiede. Vor dem Schmied hat noch keines irgendwas zu sein oder ein Geschick auf sich zu laden. Hier sind alle gleich, von Gottes Gnaden. Ich, das Gold, das Feuer und der Stein. Ruhig, ruhig, ruf nicht so, Rubin. Diese Perle leidet und es fluten Wassertiefen im Aquamarin. Dieser Umgang mit euch Ausgeruhten ist ein Schrecken. Alle wacht ihr auf. Wollt ihr Bläue blitzen? Wollt ihr bluten? Ungeheuer funkelt mir darauf. Und das Gold, es scheint mit mir verständigt. In der Flamme habe ich es gebändigt. Aber reizen muss ich's um den Stein. Und auf einmal, um den Stein zu fassen, schlägt das Raubding mit metallnem Hassen seine Krallen in mich selber ein.
Der Fluch des Goldes, das ist ein altes Motiv der Literatur, wie hier bei Rainer Maria Rilke. Vielleicht auch schon ein verbrauchtes, denn das edle Metall ist uns heute nicht mehr der Inbegriff von Verführung und Laster. Eldorado muss nicht mehr irgendwo am Ende der Welt aufgespürt werden. Das geheimnisvolle Land ist auf gar nicht so geheimnisvolle Weise auf dem Boden errichtet worden, wo Menschen leben, lieben und sterben. Die globale Finanzindustrie hat Eldorado entzaubert und ist zu einem Paralleluniversum der wenigen geworden, die mit Hilfe von Algorithmen und fiktiven Transaktionen aus viel Geld noch mehr Geld zu machen verstehen. Und Gold ist ein Anlageobjekt von vielen geworden. Man muss es nicht mehr suchen und schon gar nicht aus dem Inneren von Bergen herauskratzen. An- und Verkauf erledigt die Bank. Aber davon soll jetzt nicht die Rede sein, sondern vielmehr von seiner kulturhistorischen Bedeutung. Der in Heidelberg lebende Schweizer Lyriker und Übersetzer Ralf Dudli hat ein Buch darüber geschrieben. Das Gold der Träume. Kulturgeschichte eines göttlichen und verteufelten Metalls, heißt es. Gudrun Braunsberger hat mit ihm via Skype darüber gesprochen.
In Ihrem jüngsten Buch, Herr Dudli, sind Sie zum Goldgräber geworden. Sie haben in einer Kulturgeschichte des Goldes der Faszination nachgespürt, die so alt zu sein scheint wie die Geschichte der Menschheit. Was hat Sie, Herr Dudli, dazu gebracht, diese Anziehung zu untersuchen?
Ja, es ist eigentlich der dritte Teil einer Trilogie der menschlichen Kulturgeschichte. Der erste Band war dem Olivenbaum gewidmet, der zweite der Honigbiene. Und nach diesem pflanzlichen und animalischen Element fehlte noch das Mineralische. Und das ist das Gold, ein sehr, sehr altes Thema, wo man eben die ganze Menschheitsgeschichte erzählen kann, anhand eben von Geschichten, Anekdoten. Die wollte ich eben so erzählen, dass man dabei unterhalten wird und doch noch einiges dazulernt.
In Ihrem Buch haben Sie das Spannungsfeld herausgearbeitet, das sich bei der Beschäftigung mit dem Thema Gold auftut. Und das ist ein Spannungsfeld, das man ja schon im griechischen Mythos angesprochen findet, etwa in den Geschichten von König Midas oder Krösus, also ein Feld zwischen gelassener Souveränität auf der einen Seite und Gier auf der anderen Seite. Sie deuten das auch an in Ihrem Untertitel Kulturgeschichte eines göttlichen und verteufelten Metalls. Ein Beispiel dafür wäre die tragische Eroberungsgeschichte von Mittel- und Südamerika. Da treffen ja zwei Haltungen aufeinander. Die Gier der spanischen Eroberer auf der einen Seite und die ganz andere Bedeutung, die Gold für die Inka und Azteken etwa hatte, die dadurch aber wiederum auch unterlegen waren. Gold, schreiben Sie an einer Stelle, ist ein Prüfstein für den Menschen.
Ja, das ist genau das Faszinierende an diesem Thema, weil es so ambivalent ist. Es gibt Menschen, die souverän damit umgegangen sind und andere, die das Gold in Verderben gestürzt hat. Also denken Sie an den Goldrausch in Kalifornien oder die Eroberung Südamerikas. Das ist natürlich eine Geschichte der menschlichen Gier und der Hybris. Der Mensch scheitert auch am Gold. Und die Warnungen sind sehr, sehr alt. Also in der Antike mit dem Midas-Mythos, den Ovid uns erzählt, dieser König Midas, der von Dionysos einen Wunsch äußern darf und der sich wünscht, dass alles, was er berührt, zu Gold wird. Dadurch bringt er sich natürlich ins Verderben. Also er kann goldenes Brot nicht essen, er kann goldenes Wasser nicht trinken. Er berührt seine Tochter, die wird zur goldenen Statue. Es ist also ein großes Verhängnis da. Und diese Midas-Geschichte war bei allen antiken Autoren natürlich präsent. Diese großartige Warnung vor exzessiver Gier. Alle großen lateinischen Dichter, Vergil, Ovid, Horaz, haben eben vor dem Gold gewarnt. Und diese Warnungen gibt es in der ganzen Menschheitsgeschichte. Es gibt den Goldjubel und eine Betörung durch das Gold, aber es gibt natürlich diese großen Warnungen. Und Südamerika ist ein Extrembeispiel, wo im Namen der christlichen Bekehrung dieser Heiden natürlich die Goldgier sich auslebte. Die Inkas oder die Mayas verstanden gar nicht genau, was diese Spanier mit diesem Metall hatten. Erstens war für sie Jade sehr viel wertvoller. Und Gold war natürlich das Material der Kultgegenstände. Die wurden dem Sonnengott geopfert. Und sowohl Inka als Maya fühlten sich ja als Söhne der Sonne. Und die verstanden nicht, was diese Sonnenlosen, diese Spanier, nur mit diesem Metall hatten. Sie verstanden es gar nicht richtig. Für die Azteken war Gold die Exkremente der Götter. Für die Inkas waren es Schweißperlen der Sonne. Also so physiologisch wurde Gold gedeutet. Für die alten Ägypter war es die Götterhaut, die bestand aus Gold. Also es ist aber immer nur ein Material, ein Zubehör und nicht der Hauptfokus des Menschen. Also für diese Völker war das völlig unverständlich.
Man erfährt in Ihrem Buch einiges über die Methoden, Gold zu gewinnen, im ganz herkömmlichen Sinn, über das Schürfen von Gold in Goldminen etwa. Aber Sie berichten auch über die Versuche der Alchemisten, Gold künstlich herzustellen. Und diese ebenfalls sehr alten Fantasien der Menschheitsgeschichte hat ja nun auch eine sozusagen spirituelle Komponente. Gold wird da nämlich als die erlösende Formel auf der Suche nach dem Stein der Weisen angesehen. Man kann nun auch den umgekehrten Weg gehen, auch das kommt in Ihrem Buch vor, wie Hans im Glück zum Beispiel, der sein Glück findet, indem er sich von jeglicher materieller Bürde befreit. Ist die Suche nach Gold eine Form der Weisheitslehre?
Ja, es gibt wiederum beides. Die Alchemie ist wirklich ein alter Menschheitstraum, das Gold selbst herzustellen. Und zwar in immensen Mengen. Der Abbau des Goldes ist unglaublich aufwendig, schwierig. Und das einfach im Kolben oder im Tiegel dann selbst herzustellen, das war wirklich ein starker Traum der Alchemisten. Da ging es aber schon um mehr. Es ging ja um ein Rezept, die ewige Jugend zu erlangen, eine Gesundheit zu erlangen, den Tod abzuschaffen in der Alchemie. Und das Gold war ein Mittel dafür. Also die suchten auch nach dem trinkbaren Gold, das alle Krankheiten, alle Gebrechen abschaffen sollte. Also es geht bei den Alchemisten schon um mehr als nur um die reine Herstellung des Metalls. Also das ist doch die Seite der Gier. Und tatsächlich ist eben die Goldgeschichte nicht nur eine Geschichte der Gier, sondern auch der Weisheitslehre. Und da sind natürlich die Märchen eine wahre Goldgrube. In meinem Buch nenne ich die Brüder Grimm die Goldgräber des Märchens. Und ein Extrembeispiel ist dieser Hans im Glück, der das Gold ja bekommt. Im ersten Satz schon hat er einen kopfgroßen Goldklumpen für 7 Jahre Arbeit bekommen. Und den versucht er jetzt durch den Erwerb von wertlosen Gegenständen wieder loszuwerden. Also er tauscht das Gold gegen ein Pferd, dann gegen eine Kuh, gegen ein Schwein, gegen eine Gans. Am Schluss hat er noch 2 simple graue Feldsteine, die ihm aber auch noch am Handen kommen. Also ein Bach spült die dann weg. Und am Schluss fühlt er sich als der glücklichste Mensch auf Erden und er geht zu seiner Mutter heim, die ihm irgendeine Suppe kocht oder so. Also es ist ein geniales Märchen, weil es alles auf den Kopf stellt, was wir in der Kulturgeschichte des Goldes haben feststellen können. Also es ist eben nicht mehr eine Geschichte der Gier, sondern des Erwerbs von Weisheit und Gelassenheit. Und im Prinzip ist ja mein Goldbuch irgendwo auch ein Antidot Goldbuch, nämlich ein Buch gegen Geiz und gegen Gier.
Lassen Sie uns zurückkehren zur Literatur, Herr Dudley, denn Sie sind ja selbst Schreibender und Sie sind als Übersetzer auch ein Vertrauter mit Dichtung, mit dem Wort der Dichter. Und Sie haben in Ihrem Buch eine Anthologie zusammengestellt, die Sie das Gold der Gedichte nennen. Lassen Sie uns jetzt den Bogen schlagen von der Alchemie zur Dichtung. Sie sagen nämlich, Dichtung im Sinn eines künstlerischen Schöpfungsakts ist ein der Alchemie ähnlicher Prozess. Sie nennen das die metaphorische Goldherstellung. Was verstehen Sie darunter, Herr Dudley?
Ich habe festgestellt, dass man den schönsten Zugang zu diesem Thema über Gedichte findet. Die Dichter haben sehr tiefgründig über dieses Metall nachgedacht. Und zwar wiederum zu allen Zeiten. Von der Antike, von Achillochos und Sappho bis zu unseren Zeitgenossen. Natürlich die Renaissance darf man nicht vergessen. Das 19. Jahrhundert. Also viele, viele Dichter haben sich mit diesem Goldthema beschäftigt. Und ich habe in meinem Buch die 50 schönsten Goldgedichte angefügt meinem Essay-Text. Also zum Beispiel eben Rilke hat 3 geniale Gedichte geschaffen. Da hatte ich schon die Qual der Wahl. Dann habe ich alle 3 aufgenommen, weil keines verzichtbar war. Baudelaire, der sich als traurigen Alchemisten verstanden hat. Also die Dichter haben sich sehr wohl als Erben der Alchemisten gefühlt. Sie haben einen niedrigen Stoff der Realität, auch den Dreck der Großstädte, verwandelt in Gold. Also Baudelaire schrieb, du hast mir, und er spricht die moderne Großstadt an, du hast mir deinen Dreck gegeben und ich habe daraus Gold hergestellt. Sie stellen natürlich etwas her, was auch dauerhaft ist, und das ist das Gedicht, das literarische Kunstwerk, das der Zeit widersteht, das uns etwas schenkt, auch wenn die Dichter längst tot sind, das uns ein Stück Gold schenkt. Und darum geht es in meiner kleinen Anthologie, die dem Buch beigeschlossen ist, das Gold der Gedichte.
Gudrun Braunsberger war das im Gespräch mit Ralf Dudley, dessen Buch »Das Gold der Träume – Kulturgeschichte eines göttlichen und verteufelten Metalls« ist im Wallstein Verlag erschienen.